Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach sich mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt in das Haus, wo ihr hineingeht. Und er spricht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gästezimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 mit ihm, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch und dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Also mit diesem Text, den ich euch jetzt gerade gelesen habe, beginnt im Lukas-Evangelium der letzte große Abschnitt. Es beginnt die Passion Jesu. Und es ist der Höhepunkt des Werkes Jesu. Sein Leiden, Sterben, seine Auferstehung und die Himmelfahrt. Und alles, was bis dahin passiert ist, alles, was uns bis dahin im Evangelium berichtet wurde, aber alles, was uns bis dahin überhaupt in der ganzen Bibel berichtet wurde, von der ersten Seite an. Und das bedeutet, alles, was bis dahin in der ganzen Welt passiert ist, in der ganzen Weltgeschichte, diente zur Vorbereitung für diesen Moment, für dieses Geschehen, für dieses Werk von Jesus. Alles, was in der Bibel vorher berichtet wird, soll uns darauf vorbereiten. Wir kommen also jetzt zum Höhepunkt des großen Heilsplanes Gottes, zum Höhepunkt seines Rettungsplans für uns Menschen. Zum Höhepunkt des Planes, wo er sich selbst verherrlichen will. Aber wie geht das dann los, wenn es jetzt zu diesem Höhepunkt kommt? So, Gott will sich verherrlichen, jetzt wird endlich sein Rettungsplan erfüllt werden. Wie geht's los? Was lesen wir hier gleich im Vers 2? Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen können. Und dann in Vers 3, und es fuhr der Satan in Judas, mit dem Beinamen Iskariot genannt, welcher aus der Zahl der 12 war, und er ging hin, besprach sich mit den Obersten und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern könnte. Also, ja, stellt euch mal vor, ihr habt die ganze Bibel durchgelesen, ihr verfolgt diese Heilsgeschichte Gottes und jetzt endlich ist der Messias da und jetzt endlich kommt diese Woche, wo er nach Jerusalem gekommen ist, jetzt geht's wirklich los und dann ist das Erste, was ihr dann von diesem Höhepunkt hört. Die einen wollen ihn umbringen und einer seiner besten Freunde, einer von den ganz engen internen Kreis der Leute, die wirklich die ganze Zeit mit Jesus zusammen waren und mit ihm alles durchgestanden hat, auch alle Anfeindungen und alle Wunder gesehen hat. Einer von denen ist sogar bereit, Jesus zu verraten. Ich finde, das ist ziemlich krass, denn die Pharisäer waren die, die sehr fromm waren und die im Prinzip gewartet haben auf den Messias. Und Judas war halt einer von Jesu besten Freunden. Wie konnte das passieren? Und ich habe euch ja im Handout drüber geschrieben, diese Frage, wie konnten die das nur machen? Die eine Frage ist, warum waren die Priester und Schriftgelehrten gegen Jesus? Die hätten eigentlich ja sich über ihn freuen müssen, die müssten eigentlich für ihn sein. Und die andere Frage ist, wie konnte Judas Jesus verraten nach allem, was er mit Jesus erlebt hatte? Und ich möchte einfach, dass wir der Sache ein bisschen auf den Grund gehen, wie die Beziehung zwischen denen waren, was da so vorher passiert ist. Und darum teilen wir uns jetzt mal in 8 Gruppen ein. Und jeder Gruppe gebe ich einen Bibeltext von denen, die ihr hier auf den Zettel habt. 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich habe ja noch mehr. Gut, wir haben auf dem Bibeltext nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, machen wir 6 Gruppen. Nee, wir haben noch mehr. 7. Okay, also wir machen ein paar Gruppen. Und jede Gruppe, pass auf, jede Gruppe liest sich den Text zusammen durch und spricht dann darüber über die Frage, okay, wie ist die Beziehung zwischen dieser Gruppe und Jesus gewesen? Was ist da vorgefallen? Warum waren die jetzt gegen Jesus? Wie ist es so weit gekommen? Ja? Wir versuchen einfach der Sache auf den Grund zu kommen.
Also wir gehen einfach so vor, wie ich euch das verteilt habe und versucht einfach mal kurz, ganz kurz zu sagen, jede Gruppe, worum ging es bei uns? Und dann, okay, wie können wir jetzt die Beziehung zwischen zum Beispiel den Pharisäern und Jesus beschreiben und vielleicht schon so ein paar Schlussfolgerungen ziehen, warum haben die so ein angespanntes Verhältnis? Ja? Okay, fangt mal an.
Ja, das ist Lukas 5, ne, oder?
Also wir hatten hier erstmal das, wo Jesus die Leute geheilt hat und wo dann die Freunde von den Gelähmten ihn durch das Dach zu Jesus gebracht haben.
Ja.
Und die Pharisäer wollten halt nicht glauben, dass Jesus der Messias ist und haben halt die ganze Zeit versucht, irgendeinen Makel zu finden. Und auch hier, wo am Sabbat die Jünger von dem Jesus Ehren bestritten haben, haben die Pharisäer gefragt, warum die das machen. Das ist ja Arbeit in ihren Augen und am Sabbat dann nicht haben.
Ja. Also ihr hattet sozusagen einen Text, wo Jesu Dienst geht los. Und das sind so die ersten Begegnungen und die Pharisäer, die hören, da gibt es einen neuen Rabbi. Und am Anfang setzen sie sich erstmal mit dazu und sind so gespannt und wer ist das und schön so. Und dann, was steht ganz am Ende? Als sie dann das alles erlebt haben, was ihr jetzt erzählt habt, ne, dann heilt er heute am Sabbat, dann nimmt er den Zöllner Levi mit, ne, dann greifen die am Sabbat Ehren ab und Jesus sagt, es ist voll okay, dass die hier sowas machen. Und ganz am Ende, was steht dann da?
Die Ziele wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie so angehen.
Genau, also das sind diese ersten Begegnungen. Ne? Es ist noch gar nicht so viel passiert. Am Anfang sind sie noch neugierig und nach den ersten Aktionen von Jesus lesen wir dann schon, sie wurden mit Unverstand erfüllt und haben sich schon überlegt, gleich am Anfang, wie können wir den umbringen? Es hat gar nicht so lange gedauert, bis sie dann auf die Idee kamen. Okay, gut.
Wir hatten eine Strafe, die Jesu gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und zwar war er bei einem Pharisäer zum Essen und hatte sich selber nicht gewaschen. Und das hatte der dann Pharisäer so gesagt, warum er sich denn nicht wäscht. Und dann hat er halt Kritik erstmal an den Pharisäern ausgeübt. Dann hat sich ein Schriftgelehrter eingemischt und dann hat halt die Schriftgelehrten auch noch kritisiert. Und das hat dann nicht ganz so gut gepasst. Und dann haben sie später auch am Ende noch versucht, Fehler an Jesus zu und wir glauben halt auch, dass diese Kritik sie halt persönlich angegriffen hat und dass sie halt auch Angst hatten, so ihre Macht und ihr Ansehen so zu verlieren.
Ja, muss man sich mal reinziehen. Ne? Jesus war bei einem Pharisäer eingeladen zum Essen. Eigentlich genial, ne? Schön. Und dann steht er auf und hält eine Rede gegen die, eine Strafpredigt. Wenn das heute jemand machen würde, der würde in allen Medien sowas von runtergeputzt werden und das geht überhaupt nie und Nazi und Schlimmeres und könnte nie wieder irgendwo ein Wort sagen. Der ist total abgeschrieben. Ja? Das hat Jesus dort direkt mal, wo er eingeladen wurde, ja, gemacht. Also absoluter Hammer. Und ja, kann man schon irgendwo nachvollziehen, dass die Pharisäer dann nicht mehr ganz so gut auf ihn zu sprechen gewesen sind. Ne? Aber was hat er gemacht in diesen Dings? Er hat gezeigt, wo sie sind, ne? Wie sie stehen. Ne? Was sie als Glauben und Frömmigkeit verstehen, hat er deutlich gemacht, Leute, das ist alles nur, das ist einfach nur Heuchelei. Ja? Okay, Lukas 15. Genau, also Jesus hat sich mit Zöllnern und Huren und allen möglichen Gesocks abgegeben. Und das konnten die frommen Pharisäer natürlich nicht verstehen. Und dann kommen diese ganz berühmten Gleichnisse, ne? Vom verlorenen Sohn und das verlorene Schaf, wo Jesus deutlich macht, hey, die ganze himmlische Welt freut sich, wenn so jemand umkehrt und ihr habt ein Problem damit. Okay, Lukas 16. Die Mütter.
Und das alles sagte er Jesus vor dem geldgierigen Pharisäer. Kann man sich also vorstellen, dass er da den Nagel auf die, wie Olaf Schubert zeigt, auf die offenen Hunde geköpft hat. Ja, also es geht eben da ums Geld und vor allen Dingen auch darum, dass die Pharisäer viele Dinge tun, nach außen hin, um nach außen hin gut zu erscheinen und ihren Gesetzen gerecht, selbstgerecht sozusagen, und aber Gott ihre Herzen sieht. Sie sieht, dass sie das eben nur nach außen tun, aber nicht wirklich sich von Gott gerecht machen lassen, sondern sich selbst gerecht machen. Und ja, was soll man dazu sagen? Das sagt eigentlich schon alles, ne? Dass natürlich die Pharisäer stört. Die sind ja sicherlich nicht. Naja, sie haben ihre eigene Gerechtigkeit und lassen sich nicht von jemand anders einfach so zurechtweisen, schon gar nicht von Jesus, der da einfach so daherkommt und diese Dinge so offenlegt. Woher hat er diese Legitimation, diese Autorität? Sie glauben ja nicht, dass er Gottes Sohn ist.
Ja, genau. Ja, ja, die Geldliebe der Pharisäer, ne? Die haben natürlich ihren Zehnten gegeben, selbst von Kümmel und von Zimt und was weiß ich nicht alles, aber sie waren noch geldgierig und für die war das voll in Ordnung. Und das war nur sozusagen ein äußerliches Zeichen dafür, wie sie stolz waren auf ihre eigene Gerechtigkeit. Ja.
Und das Problem ist, glaube ich, dass sie ja die sind, die die Vorgaben irgendwie machen und kontrollieren bei den anderen, würde ich mal sagen, oder? Und dann kommt eben jemand, der das nochmal wieder kontrolliert.
Okay, Lukas 18.
Bei uns geht es eigentlich um was Ähnliches, auch um, das war das Gleichnis von Pharisäer und Zöllner, der Pharisäer dafür dankt, dass er nicht so schlimm ist wie die übrigen Menschen, Räuber oder Ehebrecher und so weiter. Und da geht es ja auch darum, dass er einfach seine Selbstgerechtigkeit vertraut und die eigene Sünde nicht einsieht und deswegen auch meint, dass sie nicht brauchen, oder ja, weil er ja selbst gut genug ist und die Gesetze erhält. Und sie wollen Jesus auch nicht, haben wir noch gesagt, weil er ihre Sünde aufdeckte und ansprach. Und Jesus sagt ja ganz deutlich gegen sie aus, dass wer sich selbst erhöht, der wird entrückt werden und andersrum. Aber halt auch, dass die, von denen sich der Pharisäer abgrenzen wollte, die offensichtlichen Sünder, dass die halt von ihm erhöht werden, wenn sie halt ihre Sünde bekennen.
Okay, Lukas 19.
Ja, da geht es dann weiter. Jesus kommt ja in den Tempel und die verkaufen da die ganzen Opfertiere und so und machen da ganz Geld. Und da räumt er erstmal dann, den Tempel aus macht er sich natürlich zu einer Autoritätsperson, die er in den Augen der Familie überhaupt hat. Und setzt nochmal so das Sahnehäubchen auf die Trosse und dann beschließen die Pharisäer nochmal, jetzt bringen wir ihn um. So, aber bevor sie ihn umbringen, wollen sie ihn dann nochmal richtig demütigen und stellen dann massenweise Fragen, um ihn bloßzustellen. Und bei jeder dieser Fragen argumentiert Jesus einfach so einwandfrei, dass sie jedes Mal am Ende als Blöden dastehen. Und dann setzt Jesus nochmal ein paar Sachen oben drauf und erzählt ein Gleichnis, wo offensichtlich ist, wer sind die Pharisäer, wer ist Gott und wer sind die anderen. Und ganz klar ist, die Pharisäer sind die Oberbösen in diesem Gleichnis. Also er hätte auch einfach damit sagen können, die Pharisäer machen einfach alles, als ob es macht. Also, ne? Also er sagt denen einfach direkt ins Gesicht, vor allen Leuten, was sie falsch machen. Und dann kommen die Familie nochmal, weil sie richtig wütend sind, und stellen ihnen noch mehr Fragen und stellen sich noch mehr selber bloß. Und dann sagt er nochmal vor allen Leuten, und dann benutzt er auch noch den Namen, hütet euch vor den Schriftgelehrten, weil die sind das Böse. Und dann steht er nur noch und sieht die Straßen in uns.
Also seht ihr, es geht los, dass sie am Anfang Interesse haben, und dann merken sie schon, das wird nichts. Ne? Und Jesus versucht da nicht irgendwie die Wogen zu kletten und nochmal, hey, lass uns doch nochmal reden, sondern der spitzt das richtig zu. Die Konfrontation geht immer weiter so. Ja? Jede Gelegenheit wird genutzt. Heilung bitte nur am Sabbat, weil dann sind doch die Pharisäer aufgeregt. Ja? Ich könnte ja auch mittwochs heilen, aber nein, ich mache Sabbat. Und dann bis zum Ende, dann kommen sie endlich in Jerusalem zusammen. Ja, das war ja alles in Galiläa und irgendwo unterwegs. Jetzt kommen sie nach Jerusalem. Dort ist sozusagen die große Stadt. Dort sind die Theologen, dort sind die ganzen Formen. Dort, jetzt ist das Passafest kurz vor der Tür. Die ganze Welt ist in Jerusalem. Und jetzt stoßen diese beiden Parteien aufeinander, diese Giganten sozusagen, die Schriftgelehrten, die alles wissen und die super frommen und Jesus mit seinen paar Jüngern. So, sie kommen zusammen. Das ist die letzte Woche, bevor dann Jesus gefangen genommen wird. Also die letzte Woche vor der eigentliche Passion dann, wo Jesus jeden Tag im Tempel ist und jeden Tag gibt es dann diese heftigen Diskussionen. Und jetzt kommen die Pharisäer zusammen und sagen so, jetzt werden wir ihn aber fertig machen. Diesen Wanderpropheten, der keine Ahnung hat, Wanderrabbi, der kein Studium hat und nichts, den werden wir jetzt hier vor versammelter Mannschaft zeigen, wo der Hase hängt. Ja? Und so wie Jonas das gesagt hat, am Ende stehen sie selber als die Dummen da. Aber so richtig. Und sie merken, okay, irgendwie müssen wir Jesus jetzt wirklich aus dem Weg räumen. Nur leider, das ganze Volk findet ihn toll. Und das haben wir ja am Anfang gelesen, was machen wir? Und dann kommt Judas und sagt, ja, passt auf, ich kann ihn euch irgendwo heimlich verraten. Ich kenne da so die Stellen, wo er sich mal zurückzieht und dort könnt ihr dann ergreifen. Ne, deshalb waren die so froh, dass Judas zu ihnen gekommen ist. Ne? Die hätten ihn ja ständig festnehmen können, aber dann hätten sie einen Volksauflauf gehabt. Also, sie brauchten jemanden, der ihnen dann zeigt, da ist er, dort könnt ihr ihn heimlich gefangen nehmen. Okay, damit kommen wir zu Judas. Wie konnte Judas das machen?
Also, da an den Stellen geht es um die Berufung der ersten vier Jünger. Und da haben die Jünger einfach von in der Ruhe gegangen und alles liegen gelassen, ohne ihn überhaupt zu kennen. Und wahrscheinlich ist es mit Judas so ähnlich gewesen, dass er immer noch dann gefolgt ist.
Genau, ne? Es wird ja nicht jede Jüngerberufung beschrieben in der Bibel, sondern nur ein paar, aber wir können davon ausgehen, dass es bei allen Jüngern so war. Jesus hat die Jünger berufen und die sind ihnen nachgefolgt. Die haben alle stehen und liegen lassen. Wow. Und Judas auch. Der hat ja auch ein Leben vorher gehabt. Jesus kam und Judas war einer, der gesagt hat, von wenigen, ich lasse alles zurück, ich folge dir nach. Okay, dann die nächste Stelle, Johannes 6.
Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und in Bezug auf Judas, der dann also später noch die 12 Jünger angesprochen, das geht es mehr um den größeren Kreis, ja. Das sagt er später zu den 12, ob die sie nicht auch ihn verlassen wollen. Und sagt er eben diesen Satz, dass keiner zu ihm kommen kann, es sei denn durch den Vater gegeben. Und deshalb
Mhm. Ja, guter Gedanke.
Und?
Hm? Nee. An anderer Stelle steht ja auch, dass Judas dazu schon bestimmt war.
Ja, Judas zu den Pharisäern gegangen ist, um Jesus zu verraten, dass es nicht irgendwie dazu irgendwie angeschifft worden, sondern sein Herz.
Das Interessante an eurer Stelle ist, Jesus kommt im Prinzip fast zu seiner krassesten Predigt, die er in seiner ganzen Zeit gehalten hat, wo er dann am Ende sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird nicht gerettet. Und alle sagen, hey, jetzt dreht er durch, was soll das? Kannibalismus oder was oder wie? Also was soll das jetzt? Ja? Und wer nicht aufpasst, der kriegt dann auch nicht mit, was Jesus eigentlich wollte. Diese Stelle ist eingerahmt davon, dass Jesus vom Glauben spricht und mit dem total krassen Bild deutlich macht, was wahrer, rettender Glaube ist. Wir müssen somit mit Jesus verbunden sein, auf allertiefste Art und Weise. Wir müssen ihn in uns haben. Deshalb feiern wir Abendmahl. Wir müssen ihn in uns haben. Und wir haben ihn natürlich nicht in uns, indem wir ihn jetzt wirklich wörtlich essen, sondern indem wir so tief mit ihm verbunden sind, dass wir so tief an ihm glauben, dass wir eben den Heiligen Geist in uns haben und wirklich vom tiefsten Herzen mit ihm verbunden sind und nicht nur einfach daran glauben, ja, Jesus hat es irgendwie gegeben. Also Jesus beschreibt, was wahrer Glaube ist, und das ist aber für die meisten Leute so krass, auch dieses Wort von der Erwählung, dass Jesus sagt, nur wenn der Vater es euch gibt, könnt ihr sowieso zu mir kommen. Also ihr ohne Gott und ohne Gottes Gnade könnt ihr nichts. Dass die meisten sagen, sogar die Jesus bis dahin nachgefolgt sind. Jesus hatte ja nicht nur 12 Jünger, Jesus hatte ja vielleicht einmal sendet er 70 aus, das heißt, vielleicht hat er 100 oder 140 gehabt, die ihm gefolgt sind. Und von diesen, die wirklich schon treu zu Jesus standen, selbst von denen haben sich dann ganz viele von Jesus Abstand genommen und gesagt, nee, also das ist jetzt doch zu krass. Und dann geht Jesus zu den 12 und fragt, was ist mit euch? Wollt ihr noch bei mir bleiben jetzt nach dieser Rede? Und die 12 bleiben bei Jesus. Das heißt, Judas bleibt auch bei Jesus. Judas gehört zu dem Kreis, die dann auch nach der krassesten Predigt schlechthin sagen, nee, gut, ich gehe weiter mit dir. Nur die Frage ist, gehört er zu denen, die Gott berufen hat? Ja. Ja, das habt ihr schon genau richtig gesehen. Okay, das nächste ist dann 12, Johannes 12.
Ja, ein weiterer Punkt, warum Judas Jesus verraten konnte, weil das ist auch vorhergesagt wurde in der Schrift, und dass Jesus auch gesagt hat, dass das in der Schrift steht, muss auch erfüllt werden. Also der mein Brot ist, der tritt mit den Füßen, also im Sinne von er wird mich verraten. Mhm. Und Jesus zeigt auch den Jüngern offensichtlich, wer es sein wird. Und Judas nimmt das Brot und isst es auch und geht dann sofort weg, aber die Jünger verstehen es immer noch nicht und denken, er kauft irgendwas was fest oder so.
Ja, es konnte keiner glauben, dass einer vom eingeschworenen Zwölferkreis da irgendwie einen anderen anders ist, was anderes macht. Konnte sich keiner vorstellen. Okay, und wir haben es heute gelesen. Judas geht, während die einen das Passa vorbereiten, geht Judas schon mal und guckt, wie er Geld rausschlagen kann, wenn er Jesus verrät. Okay, also ich glaube, es ist deutlich geworden, warum diese Spannungen da sind. Ne? Also, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus umbringen wollten, das können wir uns gut vorstellen. Einer, der sowas von gegen die vorgeht, die so bloßstellt, sie so hinterfragt. Aber andererseits, die haben doch auch die Wunder von Jesus gesehen. Konnten sie ja nicht leugnen. Die haben gemerkt, als sie mit Jesus zusammen diskutiert haben, dass Jesus immer in ihre Gedanken kannte. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel dann, in den Evangelien, wo Jesus, wo dann steht, und Jesus erkannte, was sie dachten und spricht sie dann direkt drauf an.
Stellt euch vor, die sitzen irgendwie, Jesus erzählt was, und die innerlich im Kopf denken schon wieder, das kann er überhaupt nicht tun, und überhaupt, er ist total blöd und so weiter und so fort. Und dann, ach, was denkst du über mich? Total peinlich. Ja? Aber hey, die konnten merken, der kann in mein Herz gucken. Am Ende in der letzten Woche, als die so aufeinander gerauscht sind und jeden Tag gab es Diskussionen, da ist Jesus sogar so weit gegangen, dass er den Pharisäern und Schriftgelehrten, diesen Priestern und Oberen, ihren Plan offengelegt hat. Er hat ihnen ziemlich deutlich dargemacht, ich weiß ganz genau, was ihr machen wollt mit mir. Und hat dann noch deutlich gemacht, wohin das führt. Er hat ihnen also alles offengelegt. Die haben die Wunder gesehen, die haben gesehen, dass Jesus alles über sie weiß, dass er den Plan weiß. Dann hätten sie doch spätestens dann sagen können, okay, der weiß schon alles und überhaupt, der kann alles. Vielleicht bringen wir ihn doch nicht um. Ja? Aber machen es nicht. Machen es nicht. Sie gehen einfach trotzig weiter. Jesus hat ihnen ins Gesicht gesagt, ich weiß genau, er wird mich umbringen und so weiter und so weiter. Okay, machen wir jetzt so. Und Judas ist ihnen, wie ich schon gesagt habe, er ist ihnen 3 Jahre gefolgt. Er gehörte mit zu den wenigen, die ihnen sogar nach dieser Predigt weiter gefolgt sind, bis nach Jerusalem. Die Jünger wussten, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, dort geht es heiß her, das wird total gefährlich, das ist ein heißes Pflaster. Aber dann hat Thomas gesagt, komm, wir gehen mit Jesus und sterben mit ihm dort. Und Judas ist mitgegangen. Judas ist bis zum Ende treu geblieben. Und auch Judas hat Jesus dann gesagt, so, ich weiß genau, was du vorhast. Der mit mir das Brot in diesen Napf tunkt und dann isst, der wird sein, der mich verrät. Und Judas steht auf, macht das und geht. Und verrät ihn. Muss man sich mal vorstellen. Er hat es ihm gesagt. Judas hätte doch spätestens jetzt sagen müssen, oh nein, das ist mir ein bisschen unheimlich, ich lasse es jetzt lieber sein. Wenn ich mein Kind erwischen würde, ja, wie es gerade zum Schrank geht, wo die Süßigkeiten sind und kurz bevor es die Tür aufmacht, oh, willst du die Süßigkeiten nehmen? Dann würde mein Kind was machen? Nö. Es würde nicht, nö, und dann aufmachen und sich was nehmen. Also, es ist doch irrsinnig, was hier passiert, oder? Und wisst ihr, warum das so ist? Wir haben ja 3 Lektionen in dieser Einheit, die wir hier unbedingt begreifen müssen. Und die erste Lektion ist, die Macht der Sünde ist riesengroß. Die Macht der Sünde ist riesengroß. Es geht doch im Opfertod Jesu darum, im Werk Jesu darum, dass er uns befreit von unseren Sünden. Und wir haben die Tendenz, über unsere Sünde was zu denken? Ist nicht ganz so schlimm. Weil ich bin ja nicht Judas. Ich hätte sowas nicht gemacht. Und ich mache sowas heute auch nicht. Ich stelle mich doch nicht hin und verrate oder verleugne Jesus. Und ich bin auch nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die waren ja krass. Nee, das bin ich ja nicht. Das bisschen Sünde in meinem Leben, das geht doch. Ich will sie auch nicht übertreiben. Und Gott macht uns hier, bevor Jesus zum Kreuz geht, nochmal unmissverständlich deutlich, wie krass Sünde ist. Und dass es eben nichts ist, mit dem wir spielen können. Wo wir denken, ja, das ist bei uns nicht so schlimm. Sünde ist total schlimm. Sünde macht das mit Menschen. Dass sie, obwohl sie es besser wussten, obwohl sie alle Wunder gesehen haben, obwohl sie Jesus vor Augen hatten, obwohl er mit ihnen geredet hat und trotzdem sagten, okay, und jetzt bringen wir dich um. Sünde verdreht alles in uns. Sünde macht uns geistlich taub. Die haben es einfach nicht checken können. Die waren geistlich taub. Blind. Die waren tot. Und das macht Sünde mit uns. Und wenn wir immer noch denken, ah, bei mir ist es nicht so schlimm, wenn wir hinterfragt werden und wenn wir bloßgestellt werden, wenn unsere Sünden offengelegt werden, dann passiert genau das mit uns, was mit den Pharisäern passiert hat. Dann kriegen wir irgendwie eine schlechte Stimmung. Dann kriegen wir irgendwie einen Hass gegen den, der uns da so bloßstellt. Oder Judas. Was war mit Judas das Problem? Der war doch immer mit dabei. Der war an jedem Gottesdienst, in jeder Bibelstunde, in jeder Jungscherabend, in jedem Chornachmittag. Der war immer mit dabei. 3 Jahre lang, 24 Stunden, 24/7 und so weiter. Aber leider nur äußerlich. Wie oft sitzt ihr im Gottesdienst? Immer mit dabei. Aber vielleicht nur äußerlich.
und im Inneren seid ihr mit euren Gedanken sonst wo. Vielleicht lest ihr sogar eure Bibel und vielleicht betet ihr sogar manchmal und seid mit euren Gedanken schon wieder sonst wo. Ne? Das passiert uns genauso. Wir sind äußerlich voll dabei. Aber wo sind wir innerlich? Die Sünde hat tatsächlich die Macht, uns selbst in dem Moment, wo wir Bibel lesen und hier zur Osterfreizeit kommen und Bibelarbeit machen, uns innerlich wegzuziehen und in ganz andere Gebiete sogar in Gedanken sündigen zu lassen. Also die Macht der Sünde ist riesengroß. Das ist die Lektion, die wir lernen müssen. Aber es gibt noch eine Lektion. Das Besondere an der Passionsgeschichte, und Passion, das ist ja Leiden, Jesus litt, ist, dass diese ganze Geschichte eine ganz tiefe Ironie in sich hat. Eine Ironie. Wenn wir jetzt sagen, oh, wir sind ironisch, oder der ist ironisch, oder das war ironisch, dann lachen wir meistens, oder wir merken, das ist irgendwie besonders witzig, oder vielleicht auch ein bisschen teilweise gehässig und bösartig. Man muss trotzdem lachen, ja? Das ist Ironie. Und tatsächlich lesen wir Psalm 2, Vers 4, ein Psalm, prophetisch über diese Situation. Der Himmel, der im Himmel thront, also Gott, lacht. Der lacht. Und jetzt geht es weiter. Und der Herr spottet über sie. Ja, merke, Ironie, ja, Spott. Ja. Der im Himmel thront lacht, er spottet über sie. Genau dieser Vers wird dann zitiert von der Gemeinde, als sie über Herodes und Pilatus und all die Oberen sprechen und sagen, ja genau, das hat sich hier erfüllt. Also wisst ihr, was Ironie ist? Ironie bedeutet, dass ich meinen Spott zum Ausdruck bringe, indem ich genau das Gegenteil von dem sage, was ich meine. Ich sage das Gegenteil von dem, was ich meine. Ich sage zum Beispiel, liebe Leute, bitte bleibt heute Abend besonders lang auf, damit ihr morgen auch wirklich gut in der Bibelstunde wieder schlafen könnt. Das ist Ironie. Was haben die damals bei Jesus gemacht, die Herodes und die Soldaten? Die sind hin und haben gesagt, wir setzen dir jetzt eine Dornenkrone auf, wir hängen dir ein schönes Gewand um und die haben sich verneigt, ach, König der Juden. Sie haben Jesus König der Juden genannt. Sie haben sogar ein Schild geschrieben, König der Juden. Das war blanke Ironie. Die wollten damit sagen, schaut euch mal diesen hundsgemeinen Verbrecher, diesen jämmerlichen Menschen an. Der will ein König sein. Er ist natürlich kein König. Aber die sind nicht hingegangen und gesagt, ah, du bist ein Verbrecher, sondern, ach, du König. Nun, wozu dient Ironie? Also was Ironie ist, haben wir jetzt mitbekommen. Ich sage genau das Gegenteil von dem, was ich meine. Wozu dient Ironie? Warum mache ich das? Warum sage ich euch, bitte bleibt heute Abend lange wach, damit ihr morgen auch wirklich gut schlafen könnt? Was wäre denn, wenn ich euch sagen würde, könnt ihr bitte heute Abend möglichst zeitig ins Bett gehen, damit ihr morgen alle fit seid? Was würde dann passieren? Da würde überhaupt nichts passieren, ihr würdet es gar nicht hören, das würde vorbeigehen. Nur wenn ich es ironisch sage, habe ich überhaupt die Chance, an eure Ohren zu kommen und euch ein bisschen zu kitzeln. Also es wird der Kontrast viel größer, es dringt viel besser an euch ein, ihr versteht es viel mehr, ihr begreift wirklich, ah ja, ja, genau, ich weiß, um was es geht. Ja? Also Ironie hilft, um es wirklich eine Botschaft viel deutlicher zu machen, um Kontrast viel größer zu machen, um uns eine Sache tiefer begreifen zu lassen. Nun, wenn wir in der Bibel lesen, Gott thront im Himmel und er lacht über sie. Und das als Prophetie über die Passion. Wo ist die Ironie? Wo ist Gottes Ironie? Die Soldaten und die Pharisäer, sie spotteten über ihn. Sie verspotteten ihn als König und sie meinten damit genau das Gegenteil. Nun, die Ironie Gottes ist, dass es unter dieser oberflächlichen Ironie von diesen Leuten, die sich besonders weise hielten, ach, wir haben es jetzt endlich geschafft, eine tiefere Ironie lag, nämlich die Ironie Gottes. Sie haben Jesus als König verspottet. Und was war die tiefere Ironie? Jesus war König, aber er war nicht nur irgendein König, er war König der Könige. Und alle um ihn herum, die ihn verspottet haben und die ihn ans Kreuz gebracht haben, mussten ihm dienen. Die mussten das so machen. Warum? Weil Gott es so wollte. Jesus hat die ganze Zeit alles unter Kontrolle. Das ist hier die Ironie. Versteht ihr? Wir lesen, wie die Pharisäer Jesus umbringen wollen. Wir lesen von Judas, wie er ihn verraten will und wie das alles gegen ihn läuft. Das Netz, das zieht sich langsam zu um Jesus. Und was lesen wir von Jesus? Vorher geht er nach Jerusalem und er geht nicht einfach so nach Jerusalem rein, sondern er sagt so, ihr geht jetzt diesen Esel holen und ich weiß ganz genau, das ist ein Eselsfüllen, da war noch jemand drauf und da kommt dann einer und dann sagt er dem das und dann werden wir da reingehen. Es ist alles geplant, er weiß genau, was passiert. Der stolpert da nicht so hinein in die Passion nach Jerusalem. Und was macht er in Jerusalem? So, passt mal auf, ihr geht jetzt rein, dann trefft ihr jemanden, der hat so einen Topf und dann geht er den hinterher und dann ist er in dieser Raum und dann werdet ihr ihm das sagen und dann werdet ihr dort das Passa haben. Es ist alles klar. Jesus hat alles unter Kontrolle. Der weiß ganz genau, was Judas macht. Der weiß, was die Pharisäer machen. Er hat die ganze Zeit alles unter Kontrolle. Das ist die Ironie. Die tiefere Ironie. Sie denken, sie können jetzt Jesus langsam habhaft werden und fertig machen. Und das Tiefere ist, warum Gott thront und lacht. Sie müssen ihm dienen. Und was wir daran sehen, ist die zweite Lektion. Die erste Lektion war, die Macht der Sünde ist riesengroß. Die zweite Lektion in diesem Text ist, die Macht Jesu ist größer. Habt ihr gesehen, die Sünde ist so krass, die Macht der Sünde ist so riesengroß. Und jetzt sehen wir aber Jesus. Und seine Macht sind nochmal viel größer. Und damit kommen wir noch zur dritten Lektion. Es gibt noch eine besondere Auffälligkeit an diesem Text. Von Anfang an geht es darum, dass das Passafest gefeiert werden soll. Es ist ständig die Rede vom Fest der ungesäuerten Brote, das ist ein anderer Name dafür, vom Passa, und die sollen das Passa vorbereiten, die sollen das Passa schlachten und sie kamen zusammen und so weiter und so fort. Nur immer Passa, Passa, Passa. Klar, weil es ist das wichtigste Fest und jetzt ist nun mal das Fest, was gefeiert wird. Und dann, als sie endlich zusammenkommen und endlich das Passa feiern, was lesen wir dann? Na, das war noch davor, aber das lesen wir jetzt nicht hier. Also habe ich erst heute, gestern Abend gelesen. Ja. Was lesen wir hier in diesem Text? Lukas 22. Nachdem das ganze Passa vorbereitet ist, was kommt dann? Die ganz berühmten Worte, die wir vielleicht monatlich in unserer Gemeinde hören, oder? Das Abendmahl. Ah, hier ist das Passa wird sonst wie vorbereitet, umständlichst, und dann ist die Rede vom Abendmahl. Das ist doch interessant, oder? Nun, was ist überhaupt das Passamahl? Was wurde dort gefeiert? Passamahl, Jonas? Genau. Warum wurden sie verschont?
Weil Blut an der Tür war. Weil ein Passalam war für den Tisch.
Genau, das Passalam wurde geschlachtet, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und das musste geschlachtet werden, das Blut musste an die Pfosten gestrichen werden, damit der älteste Sohn nicht getötet wurde vom Engel des Gerichts. Also es war ein stellvertretendes Opfer, was gebracht wurde. Und Israel sollte das immer wieder jedes Jahr feiern, um sich daran zurückerinnern. Schaut, Jesus, Gott hat uns errettet aus Ägypten. Und dieses Passalam war nötig, damit unsere Erstgeburt gerettet wird und nicht getötet wird. Also es war dieser Rückblick auf die vergangene Rettung. Aber in diesem Passamahl lag auch noch etwas anderes, nämlich ein Vorausblick. Johannes der Täufer, was hat er gesagt, als er Jesus das erste Mal gesehen hat? Seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Also dieses Passalam war auch ein Bild dafür, dass es ein Opfer brauchte für unsere Sünden. Und dann kommt Jesus und dann ist der größte Prophet aller Zeiten, nämlich Johannes der Täufer, und er sagt, das ist es. Das ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Also das Passamal war nicht nur ein Rückblick auf die vergangene Rettung, sondern war auch ein Vorausblick auf die Rettung, die da kommen sollte, auf den Retter, auf das Lamm Gottes. Und jetzt hören wir hier die ganze Zeit von der Vorbereitung des Passamals, und dann kommt es, aber dann kommt es eben doch nicht, sondern dann kommt das Abendmahl. Und Jesus sagt nur eins, wisst ihr was? Ich bin das Passalam. Ich bin das Passalam. Und dann setzt er das Abendmahl ein. Ja? Wenn ihr das Brot brecht, dann ist es, als wenn ihr mich esst. Ja? Ich bin das Brot. Ich habe meinen Leib gebrochen für euch. Ich habe mein Blut fließen lassen für euch, wenn ihr den Wein trinkt. Er sagt damit, ich erfülle jetzt das Passalam. Ich bin das Lamm, was geschlachtet werden muss für eure Sünden. Und das ist natürlich total krass, dieser Gedanke, dass er sagt, ich muss für eure Sünden stellvertretend sterben. Ich bin dieses Opfer. Das ist doch total krass. Aber ich muss für euch sterben, weil ihr nur so gerettet werden könnt. Und das wird eben deutlich an dieser zweiten Auffälligkeit. Das eine Auffällige ist, die ganze Zeit ist vom Passalam die Rede, vom Passamal, und dann kommt das Abendmahl. Und es ist noch mal das auffällig. Das Abendmahl selbst, diese Verse 19 bis 21 oder vielleicht 14 bis 20, die sind eingerahmt, dieser Bericht über das Evangelium, über das, was Jesus jetzt machen wird, der Bericht über unsere Rettung ist eingerahmt von was? Vom Verrat von Judas. Vorher steht da, wie Judas hingegangen ist, um Jesus zu verraten, um das schon mal klar zu machen. Und kurz danach spricht Jesus darüber und sagt, einer wird mich verraten. Also das Evangelium, was wir sozusagen symbolisiert haben im Abendmahl, das ist eingerahmt vom Verrat Judas. Also da, wo wir erkennen, wie krass ist Sünde, dass selbst einer der besten Freunde von Jesus so weit geht, Jesus zu verraten für ein bisschen Geld, bildet den Rahmen dafür, was Jesus macht, um uns von dieser Sünde zu befreien. Und die Lektion ist die, Jesus musste den Weg zum Kreuz gehen, um uns von Sünde zu befreien. Oder der Weg Jesu ans Kreuz war notwendig, um uns von Sünde zu befreien. Die Macht der Sünde ist so krass, so groß, dass dieses Opfer notwendig war. Dass es eben nicht ausreichte, immer wieder so ein Lamm zu schlachten, sondern dass Jesus selbst, der Sohn Gottes, geschlachtet werden musste. Jesus sagte seinen Jüngern hier, ich bin dieses Passamal, ich muss für euch geschlachtet werden, ich muss stellvertretend für euch geschlachtet werden. Das ist der einzige Weg zu eurer Rettung. Warum? Weil ihr unter der Macht der Sünde gefangen seid und weil ich es nicht bin. Ich bin ohne Sünde, ich bin nicht von dieser Macht gefangen. Ich bin frei von ihr und wisst ihr was, ich bin mächtiger als sie. Und deshalb habe ich das Thema überhaupt dieser Osterfreizeit genannt, der Weg Jesu ans Kreuz, den Weg, den keiner gehen konnte. Wir konnten eben diesen Weg nicht gehen. Wir konnten uns nicht selbst von Sünde befreien. Und das wird an diesem Bericht hier so deutlich. Die Sünde, die treibt uns eben weg von Gott. Gnadenlos. Und deshalb ging es nur so, dass Jesus selbst den Weg zum Kreuz ging und uns von der Macht der Sünde befreite. Amen. Okay, habt ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen dazu?